In dem folgenden Vortrag wird ein besonders trauriges Kapitel des Zweiten Weltkrieges beleuchtet. Der Bombenkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wird von ernstzunehmenden Historikern nicht erst seit gestern als die schrecklichste Epoche europäischer Selbstzerfleischung gesehen. Diese durchaus korrekte Einschätzung müssen wir allerdings mit der Feststellung ergänzen, dass dies nicht nur eine Epoche unmenschlicher Grausamkeit und Zerstörungswut war, sondern zugleich auch ein beispielloses Betätigungsfeld professioneller satanischer Lügenbolde, die bereits lange vor dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Kostproben ihres kriminellen und völkerverhetzenden Tuns geliefert hatten. Abgesehen davon, dass es ohne diese völkerverhetzenden Machenschaften den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Schrecken ja überhaupt nicht gegeben hätte, haben diese Kreaturen dann während des Krieges mit den ausgefeiltesten Tricks ihrer Zunft alles Unmenschenmögliche getan, um den Krieg in immer neue Zerstörungs- und Vernichtungswellen zu steigern und gleichzeitig alles unterbunden, was zu einem raschen Ende des europäischen Bruderkrieges hätte führen können. Dass diese meine absolut zutreffende Kurzbeschreibung der Kriegsschuldfrage heute offiziell ganz anders gesehen wird, ja unter schäbigem Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols gar Lehrer, Historiker und Journalisten gezwungen werden, die Darstellung der ehemaligen Feindmächte als angebliche historische Wahrheit zu verkaufen. Das wirft ein bezeichnendes Bild auf die tatsächliche Verfassung unseres angeblich noch freiheitlichsten Staates der deutschen Geschichte. So hatten wir Deutschen gerade auch wieder im Jahre 2005 zum 60. Jahrestag der militärischen Kapitulation der deutschen Wehrmacht in wahren Selbstbesudelungsorgien und Büßerritualen vor der Weltöffentlichkeit bezeugen dürfen, wie weit ein Volk moralisch sinken kann, wenn seine politische Führung sich als Sprachrohr der Siegermächte versteht. Dass die militärische Niederlage eines Volkes mit allen ihren schrecklichen Begleiterscheinungen und mit dem hohen Blutzoll, den unser Volk damals gegen eine Welt von aufgehetzten Feinden hat erbringen müssen, dann Jahrzehnte später als ein Akt der Befreiung dargestellt werden kann und angeblich auch von etwa 75% der Bundesdeutschen als ein Akt der Befreiung verstanden wird. Das kann man nur noch deuten als kollektive Geisteskrankheit, als paranoide Gefühlsregung weiter Bevölkerungskreise nach jahrzehntelanger systematischer Gehirnwäsche. Diese Dinge muss ich zu Beginn meines heutigen Vortrages zunächst einmal klarstellen, um den nationalmasochistischen Nestbeschmutzern und irregeführten pseudodemokratischen Gutmenschen entgegenzutreten, die in angezüchteter Wahnsinnstradition uns Patrioten glauben, verächtlich machen zu dürfen, die gerade jene Deutschen beschimpfen und diffamieren, denen das unendliche Leid auch unseres eigenen Volkes eben nicht gleichgültig ist. Wir haben und hatten immer auch Verständnis und Mitgefühl für die Trauer auf der anderen Seite unserer Landesgrenzen. Aber dabei lassen wir uns die natürliche Selbstachtung und die dringend gebotene Trauerbekundung für das gewaltige Heer der eigenen Kriegsopfer von niemandem verbieten. Ich denke, es ist eine Frage von Moral Ehre und Würde, wie wir als Deutsche zu jenen Opfern unseres eigenen Volkes stehen, die damals die größte Last und die größten Verluste haben erbringen müssen. Besonders natürlich jene Unglücklichen, die dabei ihr Leben verloren. Von Professor Dr. Herbert Böhme, dem Begründer des deutschen Kulturwerks Europäischen Geistes, stammt der Satz: Ein Volk ist immer nur so viel wert, wie es sich in seinen Toten ehrt. So denken wir heute bei unserer Erinnerungsveranstaltung in Dresden natürlich in erster Linie an die unzähligen Bombenopfer angloamerikanischer Luftterroristen, aber auch an die Millionen deutschen Soldaten, die in treuer Pflichterfüllung ihr oft noch junges Leben für die Gemeinschaft gaben oder als Verwundete damals heimkehrten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eines der traurigsten Kapitel des Zweiten Weltkrieges ist der massenmörderische Bombenkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Aber auch hier schreckt man vor keiner Lüge zurück. Ja, man möchte der Welt in infamster Weise suggerieren, die angloamerikanischen Bombengeschwader seien eine Reaktion gewesen auf vorherige deutsche Bombenangriffe gegen britische Städte. Bei offiziellen Veranstaltungen präsentieren sich auch heute, und zwar immer noch mehr oder weniger in Siegerpose, die Vertreter jener Mächte, die in der Endphase des Zweiten Weltkrieges ohne eine einzige militärische Begründung beziehungsweise ohne eine einzige militärische Notwendigkeit eine der schönsten Städte der Welt in Schutt und Asche legten. Und der bundesdeutsche Blätterwald zollt den Festrednern aus London und Washington dabei regelmäßig auch noch Beifall. Zu den traurigen Figuren am Wegesrand, die in den letzten Jahren unseren Gedenkzug in Dresden mit abgrundtief verachtenswürdigen Parolen begleiteten, möchte ich am liebsten hier gar nichts sagen. Es übertrifft einfach mein Vorstellungsvermögen, dass ein Deutscher unter Anspielung auf die Dresdner Feuerhölle vom Februar 1945 in Sprechchören und auf Schrifttafeln regelrechte Lobeshymnen für Bomber Harris verbreiten kann. Weil ich es einfach nicht glauben will, dass Teile der bundesdeutschen Jugend inzwischen tatsächlich solchermaßen moralisch verkommen sind. Und weil nicht einmal die Justiz gegen solche Volksverhetzer vorgeht, habe ich den wohl begründeten Verdacht, dass diese verbrecherischen Kreaturen, zumindest ihre Initiatoren, tatsächlich gar keine Deutschen sind, sondern entweder von weit her kurzfristig hier eingeflogen wurden oder inzwischen schon eingebürgert sind, als besonders begünstigter und geförderter, privilegierter Personenkreis, der sich in unserem Lande bekanntlich so ziemlich alles erlauben darf. Aber das ist heute nicht mein Thema. Was ich heute zu sagen habe, soll ganz gewiss keine alten Wunden aufreißen. Aber weil es einen versöhnenden Ausgleich zwischen den europäischen Völkern und damit eine dauerhafte Friedensordnung auf unserem leidgeprüften Kontinent nur geben wird, wenn wir Europäer uns vorurteilsfrei begegnen. Darum sollten wir alle mit dazu beitragen, dass auch über die Schrecken des Bombenkrieges so gesprochen und so geschrieben wird, wie es wirklich war. In Dresden starben übrigens im Februar 1945, also noch kurz vor Kriegsende, bedeutend mehr Menschen als in Hiroshima und Nagasaki nach den Atombombenabwürfen der US-Amerikaner. Und wie schon gesagt, es gab keine einzige militärische Rechtfertigung für diesen Massenmord. Bewusst und gezielt galten die Bombenangriffe den Flüchtlingsströmen aus dem deutschen Osten, Sie galten der Zivilbevölkerung und den Kulturschätzen dieser Stadt, die in ihrer unvergleichlichen Schönheit als das Florenz des Nordens, als Elbflorenz, weltweit besungen wurde. Es gehört zu den pervers beschämenden Gebaren bundesdeutscher Politiker, wenn ausgerechnet dem Massenmörder von Dresden, dem Kriegsverbrecher und Alkoholiker Winston Churchill, später der so bedeutsame Karlspreis der Stadt Aachen, verliehen wurde. Und mindestens genauso schmutzig und beschämend ist die Praxis, dass heute bei allen möglichen Anlässen die deutschen Verlustzahlen regelmäßig auf ein Zehntel reduziert werden. Von unseren Massenmedien bekommen wir bekanntlich seit geraumer Zeit für Dresden eine Opferzahl von angeblich 30 bis 35.000 vorgegaukelt. Dies ist eine bewusste Verhöhnung der Toten und eine Verbeugung vor dem Zeitgeist der Lüge, die uns Deutsche am liebsten für immer als Schuldige brandmarken soll, um auch nachfolgende Generationen im Büßerhemd erpressen zu können. Ich hoffe, dass die Menschen rund um den Erdball immer mehr erkennen, dass die grausamen Kriegstreiber und Bombenwerfer von heute auch die wahren Schuldigen von damals waren. Wenn wir über die Katastrophe von Dresden sprechen wollen, dann müssen wir uns zunächst einmal darüber im Klaren sein, dass dieses Kriegsverbrechen der Alliierten nur eingebettet in die allgemeine Zerstörungswut unserer damaligen Feinde verstanden werden kann. Der Holocaust von Dresden war zwar gewissermaßen die Verbrechenskrönung dieser satanischen Mächte, aber er gehörte eindeutig zum Gesamtkonzept einer strategischen Planung, insbesondere in London, mit der man sich dort bereits 20 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg befasste, also zu einer Zeit, als die Kanonen des Ersten Weltkrieges gerade erst verstummt waren. Bereits im Jahre 1919 schrieb die Londoner Times den bedeutsamen Satz: Sollte Deutschland in den nächsten 50 Jahren wieder Handel zu treiben beginnen, so haben wir diesen Krieg umsonst geführt. Kurz darauf ließ der damals als Kriegs- und Luftfahrtminister fungierende Winston Churchill vernehmen, im nächsten Krieg käme es darauf an, möglichst viele Gegner, besonders auch Zivilisten im Hinterland des Feindes, zu töten. Und wem dies am effektivsten gelänge, der trüge auch den Sieg davon. Im Jahre 1925 erschien in vielen Zeitungen des britischen Commonwealth rund um den Erdball ein aufschlussreicher Artikel aus der Feder desselben Winston Churchill, der damit vollends seine menschenverachtende Gesinnung preisgab. Im Rückblick auf den Ersten Weltkrieg und im Vorausblick auf einen nächsten Krieg mit Deutschland schrieb er ungeschminkt: Alles, was in den 4 Jahren des Weltkrieges geschah, war nur ein Vorspiel von dem, was für das 5. Kriegsjahr von mir vorbereitet war. Tausende von Flugzeugen hätten die deutschen Städte einschließlich Berlin mit Bomben belegt. Zu dieser Luftschlacht von 1919 ist es nicht mehr gekommen, aber ihre Ideen leben weiter. Der Tod steht in Bereitschaft. Er wartet nur auf den Einsatzbefehl. Soweit Winston Churchill im Jahre 1925. In seinem Memoirenwerk mit dem Buchtitel After the War, nach dem Krieg, das 1930 herauskam, wiederholte er dann skrupellos diese teuflischen Gedanken. In konsequenter Verfolgung solcher Absichten entstanden denn auch in Großbritannien die ersten konkreten Studien für strategische Luftangriffe gegen Deutschland, bereits Mitte der 20er Jahre, wie uns der US-amerikanische Kapitänleutnant Richard Alexander in seinem 1956 erschienenen Buch verrät. Beachten wir an dieser Stelle, dass zu diesem Zeitpunkt weder in Deutschland noch sonst wo in der Welt irgendjemand an einen zweiten Weltkrieg dachte. Und vergegenwärtigen wir uns auch, dass Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts die NSDAP in Deutschland eine völlig bedeutungslose Partei war und niemand damit rechnete, dass Adolf Hitler einmal Kanzler des Reiches werden könnte. Es ist geradezu lachhaft, wenn uns heute die Schmierfinken auslandsgefälliger Kloakenmedien weismachen wollen, im Zweiten Weltkrieg sei es den Kriegsgegnern Deutschlands um die Beseitigung der Nazi-Diktatur gegangen. Solche verlogenen Zweckbehauptungen sollen von den wahren Absichten jener internationalen Kriegstreiber ablenken, die sich nach dem 30. Januar 1933 nicht damit abfinden wollten, dass Deutschland seinen eigenen Weg wählte, um aus dem Chaos am Ende der Weimarer Republik herauszukommen. Das schlimmste Verbrechen der neuen Reichsregierung bestand wohl darin, dass sich Deutschland aus dem parasitären, völkerausbeutenden Finanzsystem der New Yorker Wall Street herausgewunden hatte. Genau aus diesem Grunde erklärte ein besonderer Kenner des amerikanisch-jüdischen Finanzkartells, der damalige Staatssekretär und spätere US-Finanzminister Henry Morgenthau, bereits am 1. Februar 1933, also ganze zwei Tage nach Hitlers Regierungsübernahme, ganz offen: die USA sind in den Abschnitt des Zweiten Weltkrieges eingetreten. Nachlesen können wir dieses Zitat in der amerikanischen Zeitschrift Portland Journal vom 12. Februar 1933. Solche Zitate hält man natürlich heute ganz bewusst vom Geschichtsunterricht fern. Kein Geheimnis aber ist, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritanniens nicht erst in jenen Tagen, sondern spätestens seit dem Ersten Weltkrieg in Sachen Deutschland engstens zusammenarbeiteten und an einem Strick zogen. Der britische Verteidigungsausschuss stellte dann im Februar 1934 noch einmal fest, dass der potenzielle Gegner in einem größeren Krieg Deutschland sei. Im Jahre 1935 entschied der britische Luftwaffenstab, die strategische Luftoffensive gegen das Hinterland des Feindes sei eine wirksame Methode, den Widerstand des Feindes zu brechen. Dass mit diesem Feind ausschließlich Deutschland gemeint war, das liegt ja auf der Hand. 1936 begann dann die Entwicklung der viermotorigen Langstreckenbomber Lancaster und Halifax für die britische Royal Air Force, für die RAF. Das war zu einer Zeit, als in Deutschland wohl niemand an die Möglichkeit eines Zweiten Weltkrieges dachte. Als die Olympischen Spiele in Berlin stattfanden, als die Reichsregierung mit großzügigen Vorschlägen und Friedensangeboten, die bis zu einer totalen Abrüstung in Europa gingen, als diese Reichsregierung alles tat, um eine Verständigung mit unseren Nachbarn zu erreichen. Heute soll niemand wissen, dass auch der Flottenvertrag mit England vom Juni 1935 ein Beweis deutscher Verständigungsbereitschaft war. Freiwillig verpflichtete sich Deutschland, nur 35% der britischen Flottenstärke in Dienst zu stellen. Damit sollte das in England künstlich geschürte Misstrauen gegen Deutschland abgebaut und gut nachbarschaftliche Beziehungen vorbereitet werden. Wohlgemerkt, genau in jenen Tagen aber machte man sich in bestimmten Führungskreisen Großbritanniens und in den USA schon wieder Gedanken darüber, wie man Deutschland in einen nächsten Krieg verwickeln könne, und der britische Luftwaffenstab träumte schon jetzt von gigantischen Flächenbombardements gegen die deutschen Großstädte. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen, dass es auf deutscher Seite vor Kriegsbeginn zu keiner Zeit eine feindselige Haltung gegenüber Großbritannien gegeben hatte. Im Gegenteil, Adolf Hitler war regelrecht anglophil. Ein Ausgleich mit England, ja eine dauerhafte Freundschaft mit diesem, wie er stets betonte, germanischen Brudervolk, sah er als eine seiner vordringlichsten Aufgaben an. Aber bei den gegebenen politischen Machtverhältnissen in London konnte diese oft geäußerte Sympathie Hitlers auf keine Gegenliebe stoßen. Eine seiner tragischsten und folgenschwersten politischen Fehleinschätzungen war leider die Beurteilung der britischen Führungsschicht. Und er unterschätzte wohl auch viel zu lange den verderblichen Einfluss jener internationalen deutschen Hasser, die leider auch in Großbritannien den entscheidenden Ton angaben im Börsen- und Bankengeschäft, in den Massenmedien, in der Filmindustrie und schließlich auch in der Politik. Für den deutschen Reichskanzler war es geradezu unvorstellbar, dass die britische Regierung dem Druck dieser Kriegstreiber-Clique folgen könnte, dass man einen weiteren europäischen Bruderkrieg riskieren würde, bei dem immerhin sogar die Existenz des britischen Empire gefährdet war. Dass der Hass gegen das neue, aufblühende Deutschland in London und anderswo so übermächtig sein könnte, dass man noch einmal Millionen Europäer auf den Schlachtfeldern verbluten lassen wollte, das haben sich die führenden Persönlichkeiten des Deutschen Reiches damals einfach nicht vorstellen können. Die mörderische Geistesverfassung und der grenzenlose Vernichtungswille, besonders in den Führungsetagen der Angloamerikaner, sollten später, insbesondere eben auch am Beispiel dieses barbarischen Bombenkrieges gegen die Zivilbevölkerung, deutlich werden. Werfen wir nun einmal einen kurzen Blick zurück zu jenem verhängnisvollen September 1939. Am 3. September 1939 hatten Großbritannien und Frankreich bekanntlich dem Deutschen Reich den Krieg erklärt und damit aus dem deutsch-polnischen Konflikt einen europäischen Flächenbrand, ja einen Weltkrieg gemacht. Und dies, obwohl Reichsaußenminister von Ribbentrop noch am Abend zuvor in einem Telefongespräch mit Dr. Fritz Hesse von der deutschen Botschaft in London die britische Regierung im Auftrage Hitlers wissen ließ, dass der deutsche Vorstoß in Polen sofort gestoppt würde, wenn die britische Regierung in diesem Konflikt zwischen Deutschland und Polen vermittele und die deutsche Stadt Danzig dem Reich zurückgegeben werde. Die Londoner Reaktion auf diesen vorerst letzten deutschen Versuch zur Rettung des Friedens können wir in den Büchern von Dr. Fritz Hesse und von Anneliese von Ribbentrop nachlesen. Die britische Regierung dachte nicht daran, den Krieg zu stoppen. Endlich hatte sie den ersehnten Grund, dem Deutschen Reich zusammen mit Frankreich den Krieg zu erklären. Was dann ja, wie schon gesagt, am nächsten Tag, am 3. September, auch geschah. Nach dem Blitzsieg der Wehrmacht in Polen machte Hitler noch einmal verzweifelte Versuche zur Wiederherstellung des Friedens, um zu verhindern, dass die Flamme des Krieges ganz Europa ins Chaos reißen werde. Seine beachtenswerte Rede vor dem Deutschen Reichstag am 6. Oktober 1939 ist ein untrüglicher Beweis für seine wahren Absichten und Ziele. nachdem sich Hitler in dieser Rede ausführlich auch zum deutsch-französischen Verhältnis geäußert hatte, wendete er sich an die Führung Großbritanniens. Wörtlich sagte er: Nicht geringer waren meine Bemühungen für eine deutsch-englische Verständigung. Ich habe es geradezu als ein Ziel meines Lebens empfunden, die beiden Völker nicht nur verstandes-, sondern auch gefühlsmäßig einander näher zu bringen. Ich glaube auch heute noch, dass es eine wirkliche Befriedung in Europa und in der Welt nur geben kann, wenn sich Deutschland und England verständigen. Und nachdem er eindringlich vor den Schrecken einer Kriegsfortsetzung gewarnt hatte und an die Vernunft der britischen Staatsmänner appellierte, sagte er am Ende seiner langen, vom Rundfunk übertragenen Rede: Eines ist sicher, es hat in der Weltgeschichte noch niemals zwei Sieger gegeben, aber oft nur Besiegte. Mögen diejenigen Völker und ihre Führer nun das Wort ergreifen, die der gleichen Auffassung sind, und mögen diejenigen meine Hand zurückstoßen, die im Kriege die bessere Lösung sehen zu müssen glauben. Als Führer des deutschen Volkes und als Kanzler des Reiches kann ich in diesem Augenblick dem Herrgott nur danken, dass er uns in dem ersten schweren Kampf um unser Recht so wunderbar gesegnet hat, und ihn bitten, dass er uns und alle anderen den richtigen Weg finden lässt, auf das nicht nur dem deutschen Volk, sondern ganz Europa ein neues Glück des Friedens zuteil wird. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, spricht so jemand, der kriegslüstern ist, beziehungsweise einer, der die Welt erobern möchte, wie ihm das seine Gegner in bösartiger, aber wie ich denke, durchsichtiger Absicht unterstellen? Nein, die wirklichen Kriegstreiber, die Kriegsinteressenten und potenziellen Kriegsgewinnler, sie saßen ganz woanders. Sie hatten sich jahrelang auf die zweite Phase ihres 30-jährigen Krieges vorbereitet. Und zu ihrem Kriegsprogramm gehörte schon sehr früh, wie bereits angedeutet, die Planung eines völlig neuen Massenvernichtungssystems. Und man hatte weder in London noch in Washington irgendwelche Skrupel, diese strategische Luftflotte gezielt gegen die Zivilbevölkerung der deutschen Großstädte einzusetzen. Ganz abgesehen von den 389 Luftangriffen gegen die Reichshauptstadt Berlin, wurden ab Frühjahr 1940 bis Kriegsende nahezu alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bombardiert, aber auch mehr als 850 kleinere Ortschaften. Münster, Hamburg, Mannheim, Ludwigshafen, Kassel, Kiel, Nürnberg, München, Frankfurt, Stuttgart, Hannover und Darmstadt sind nur einige Namen jener Städte, die schon lange vor dem Holocaust von Dresden besonders schwer getroffen wurden. In teuflischster Manie hatte man in Großbritannien und in den USA die zerstörerische Wirkungsweise der Spreng- und Brandbombeneinsätze immer weiter entwickelt und perfektioniert. Mit der erklärten Absicht, damit möglichst viele deutsche Zivilpersonen umzubringen. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen, dass schon die Entwicklung dieser strategischen Luftflotte mit ihrer ungeschminkt vorgetragenen Zielsetzung durch ihre Planungsväter ein Verbrechen gegen jedes Völkerrecht und selbstverständlich auch gegen die Haager Landkriegsordnung von 1907 darstellte. In Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung steht unmissverständlich: Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude anzugreifen oder zu beschießen. Artikel 27 der HLKO, der Haager Landkriegsordnung, sieht dann noch einmal den ausdrücklichen Schutz von Gebäuden vor, die der Krankenpflege, der Wohlfahrt, der Kunst, Wissenschaft, Religion oder Kultur gewidmet sind. Aber alle diese völkerrechtlichen Verpflichtungen wurden in London und Washington skrupellos über Bord geworfen, weil man sich dort ausrechnete, dass Deutschland einen Krieg gegen fast die ganze Welt am Ende nicht gewinnen konnte. Und danach hatte man dann schließlich alle Möglichkeiten, jede Kritik an der angelsächsischen Kriegsführung zu unterbinden und das Lügenpaket von der deutschen Alleinschuld dem unterlegenen Kriegsgegner aufzubürden. In den Verbrechenskatalog der britischen und amerikanischen Führung gehört übrigens auch die Entwicklung und Fertigung von Milzbrandbomben, deren Masseneinsatz für das Jahr 1945 vorgesehen war. Dazu werde ich im letzten Teil meines Vortrages noch einige hochinteressante und weithin unbekannte Einzelheiten bringen. Als Hauptverantwortliche für Planung und Durchführung des britischen Bombenterrors, dem sich dann später ohne jede moralische Bedenken auch die US-Luftwaffe willig anschloss, nenne ich hier Winston Churchill, daneben seinen Luftmarschall Arthur Harris und, nicht zu vergessen, den engsten persönlichen Berater von Winston Churchill, den in Baden-Baden geborenen Friedrich Lindemann, der für seine großen Verdienste später geadelt wurde und sich in Fort Lord Cheville nannte. Dass auch der Massenmörder Arthur Harris nach dem Kriege höchste Ehrungen erfuhr, auf Briefmarken verewigt wurde und schließlich im Jahre 1992 zu seinem 100. Geburtstag vor der Londoner St. Clemens Kirche gar eine überlebensgroße Bronzestatue in Anwesenheit der Königinmutter enthüllt wurde. Das verrät nicht nur die menschenverachtende Geistesverfassung auch heutiger britischer Politiker, sondern dies war auch ein bewusster Affront gegen den EU- und NATO-Partner Deutschland. Deutschland, das zum Leid vieler Briten gerade seine staatliche Einheit wiedergewonnen hatte. Noch einmal in aller Deutlichkeit, weder vor dem Zweiten Weltkrieg noch während des Krieges gab es in Deutschland vergleichbare Pläne oder Absichten gegenüber der gegnerischen Zivilbevölkerung. Die deutsche Luftwaffe war konzipiert in erster Linie als Unterstützungswaffe für die Landstreitkräfte. Die späteren Angriffe auf London, Coventry und andere Ziele, auch die Entwicklung und der Einsatz der V-Waffen, V1 und V2, waren ausnahmslos Reaktionen auf den britischen Luftterror. Bekanntlich schießen die V-Waffen deshalb V-Waffen, weil sie als Vergeltungswaffen entwickelt wurden. Wenn heute bundesdeutsche Karrierehistoriker etwas anderes behaupten oder in Fernsehfilmen einem Millionenpublikum gar weismachen wollen, die angloamerikanischen Luftangriffe auf die deutschen Städte seien eine Antwort auf vorherige deutsche Bomben gewesen, so ist das schlicht und einfach eine schäbige Lüge und ein erneuter Beweis für das volks- und vaterlandsverräterische Wirken skrupelloser Charakterschweine in den Medien. Der wohl bekannteste britische Militärschriftsteller und Historiker Little Hart schrieb nach dem Kriege unmissverständlich: Als Churchill an die Macht kam, gehörte es zu den ersten Entscheidungen seiner Regierung, den Bombenkrieg auf das Nicht-Kampfgebiet auszudehnen. Zitat Ende. unzählige andere Historiker bestätigen, dass Churchill unmittelbar nach seinem Regierungsantritt als Premierminister den Befehl zum uneingeschränkten Luftkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung gab. Wie schon gesagt, es gehört zu den heute üblichen nationalmasochistischen Entgleisungen, wenn ausgerechnet Deutsche, oder besser sollte man sagen, deutschsprachige Lehrer, Historiker und Politiker jetzt die Schuld am Luftterror der deutschen Reichsregierung in die Schuhe schieben wollen. Nicht einmal die Ankläger des Nürnberger Schauprozesses haben es gewagt, die deutschen Luftangriffe anzuklagen, weil sie eine öffentliche Diskussion und eine Klarstellung der tatsächlichen Geschehnisse fürchteten. Charles de Gaulle, der militärische Kopf des französischen Widerstandes und spätere französische Staatspräsident, beschreibt in seinen Memoiren, wie er selbst im August 1940 Winston Churchill wütend die Faust in den Himmel strecken sah und dabei ausrufen hörte: Sie kommen also nicht! Die Deutschen, meinte er damit. Sie kommen also nicht! Winston Churchill konnte es gar nicht erwarten, dass die deutsche Luftwaffe endlich Vergeltungsangriffe gegen britische Städte flog, nachdem britische Flugzeuge bereits seit Monaten ihre Bomben über den deutschen Städten abluden. Er war davon überzeugt, dass die Bilder von zerstörten britischen Städten in den USA die nötige Stimmung hätten erzeugen können, um Amerika in den Krieg gegen Deutschland hineinzuziehen. So bleibt klarzustellen: Die deutsche Regierung, die deutsche Reichsregierung, hat im Jahre 1940 Woche für Woche, Monat für Monat, nicht in der von Churchill erhofften Art und Weise reagiert. Die deutsche Führung wollte unbedingt unnötige Opfer bei der Zivilbevölkerung vermeiden. Und deshalb gab es von Kriegsbeginn an regelmäßige Belehrungen gegenüber den Flugzeugbesatzungen, dass der Einsatz gegen zivile Wohnsiedlungen untersagt sei. Die Reichsregierung hat wiederholt versucht, die britische Regierung von ihrem verbrecherischen Tun abzubringen. Und schließlich, nachdem die unzähligen deutschen Bombenopfer quasi nach einer Reaktion schrien, hat die deutsche Führung noch einmal in aller Form und unmissverständlich vor eigenen Repressalien gewarnt, für den Fall, dass die britischen Angriffe fortgesetzt würden. Die dann tatsächlich erfolgten deutschen Notwehrangriffe unserer Luftwaffe wurden trotz der britischen Massenmordstrategie gegen kriegswichtige Ziele geflogen, gegen Rüstungsbetriebe, Versorgungseinrichtungen, Brücken, Eisenbahnknotenpunkte und Schiffswerften. Dass dabei auch Zivilisten getötet wurden, gehörte zu den leider unvermeidlichen, bedauerlichen Nebeneffekten solcher Einsätze. Heute würde man dazu sagen, Kollateralschäden. Aber dies hatte damals nichts zu tun mit bewussten Plänen zur Ausrottung der Zivilbevölkerung, wie sie in Großbritannien und in den USA geschmiedet und in die Tat umgesetzt wurden. Am Beispiel der britischen Stadt Coventry erkennen wir stellvertretend für andere Fälle die skrupellos verlogen aufgebauschte deutschfeindliche Berichterstattung rund um den Erdball, um die Deutschen wider besseres Wissen als Luftbarbaren zu diffamieren. Coventry war das Zentrum der britischen Flugzeugindustrie. Hier wurden die mörderischen Bombenflugzeuge gebaut, die ihre todbringenden Bomben über den deutschen Städten abluden. Der deutsche Vergeltungsschlag erfolgte in der Nacht vom 14. zum 15. November 1940. Und 450 deutsche Bomber waren dabei im Einsatz, von denen 449 die britische Rüstungsstadt erreichten. Neben erheblichen Schäden in den Flugzeugfabriken starben bei diesen Angriffen nach Recherchen des britischen Historikers David Irving 380 Menschen. 380, wohlgemerkt. Andere Historiker sprechen von etwa 400 Opfern von Coventry. Aber dieser deutsche Angriff wird auch heute noch gewissermaßen als Symbol deutscher Grausamkeit hingestellt. Dabei bedeutet diese Verlustzahl von 380 nur ein Bruchteil jener Opfer, die die Royal Air Force und später die US-Luftwaffe planmäßig in deutschen Städten schufen. Ja, wenn man die realistischen Verlustzahlen von Dresden zugrunde legt, muss man sagen, dass die Opfer von Coventry gerade einmal ein Promille, also ein Tausendstel im Vergleich von Dresden bedeuten. Dass überhaupt immer wieder die Stadt Coventry in den Mittelpunkt der Betrachtung und der Anklage gestellt wird. Wenn es um den Bombenkrieg des Zweiten Weltkrieges geht, das beweist doch noch einmal ganz klar, wie geschickt die deutsch sprechenden Nestbeschmutzer in unseren Massenmedien vom eigentlichen Kern der Tragödie ablenken und wie sie bewusst Ursache und Wirkung verwechseln. Ich will nun in meinem Vortrag nicht die einzelnen Städte auflisten, die Opfer der systematischen Zerstörungsstrategie wurden. Ein paar Namen hatte ich ja vorhin schon genannt. Stellvertretend für sie alle möchte ich aber doch wenigstens noch etwas näher eingehen auf das Schicksal der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, weil die Zerstörung dieser Kulturmetropole gewissermaßen die Verbrechenskrönung der angloamerikanischen Bombenkriegsführung darstellt. Dresden war im Februar 1945 eine absolut offene Stadt, das heißt ohne militärische Sicherung, auch ohne Flak- und Jägerschutz. Zu den damals 630.000 Einwohnern waren in den Wochen zuvor mehr als 600.000 Flüchtlinge aus dem deutschen Osten eingetroffen. Alle Krankenhäuser und Lazarette waren total überfüllt. Schulen, Hotels und Gasthäuser, alle Privatwohnungen und Keller waren Massenquartiere geworden. Anfang Februar, genauer vom 4. bis zum 11. Februar, als der Krieg längst entschieden war, fand die sogenannte Jalta-Konferenz der drei Mächtigen Stalin, Churchill und Roosevelt statt. Auf dieser Konferenz einigte man sich über die Besetzung Deutschlands, über die einzelnen Besatzungszonen, über die Bestrafung der sogenannten Kriegsverbrecher, über die Bildung eines alliierten Kontrollrates und man beschloss den Eintritt der UdSSR in den Krieg gegen Japan. Und das, obwohl die Sowjetunion doch immerhin einen Nicht-Angriffspakt mit Japan unterhielt und sich Japan ja bekanntlich auch peinlich an diesen Vertrag gehalten hatte. Historiker sind sich heute mehrheitlich darüber einig, dass das Überleben der Sowjetunion überhaupt nur dem Umstand zu verdanken ist, dass Japan damals, 1941, nicht von Osten her angriff, als die deutschen Truppen vor Moskau standen. Und dennoch beteiligte sich dann nach Jalta die Rote Armee am Vernichtungskrieg gegen Japan. Wir dürfen davon ausgehen, dass bei der Jalta-Konferenz bei reichlich Sekt und Wodka auch die endgültige Entscheidung für den Massenmord von Dresden gefallen ist. Genau zwei Tage später, zwei Tage nach Ende dieser Jalta-Konferenz, geschah dann das Unfassbare. Nach einem genau ausgeklügelten Vernichtungsplan luden am Faschingsdienstag, dann auch in der folgenden Nacht und am darauffolgenden Tag britische und amerikanische Bomber rund 1 Million Brand, Phosphor und Sprengbomben ab. Das so erzeugte Zerstörungs- und Flammeninferno kann heute nicht annähernd beschrieben werden. Das gesamte alte Stadtbild wurde für immer ausgelöscht. Über 12.000 Gebäude und 80.000 Wohnungen total zerstört. Und in wahren Mordlustorgien mähten britische und amerikanische Jäger mit ihren Bordwaffen auch noch Menschen nieder, die sich vorerst auf die Elbwiesen hatten retten können. Die genauen Opferzahlen dieser von den Soldaten Christi erzeugten Feuerhölle waren und sind nicht zu ermitteln. Unbestritten aber ist, dass noch niemals in der gesamten Weltgeschichte binnen 18 Stunden so viele Menschen gewaltsam zu Tode kamen wie in Dresden. Augenzeugen, so auch der erste Generalstabsoffizier des Verteidigungskommandos Dresden, Oberstleutnant AD Eberhard Mattis, sprechen übereinstimmend von 250.000 bis 300.000 Toten. Der US-amerikanische Historiker Alfred de Zayas schreibt von 300.000 Toten als absolute Untergrenze. Die Dresdner Ordnungspolizei berichtete im Frühjahr 1945 von 202.040 geborgenen Toten, meist Frauen und Kinder, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine große Zahl von Opfern gar nicht mehr geborgen werden konnte, weil diese Opfer sich im wahrsten Sinne des Wortes in Asche aufgelöst hatten. Der britische Historiker und Jurist Vail oder Wheel schrieb von 300.000 bis 500.000 Dresden-Opfern. Und auch noch in der 12. Auflage des Volksbrockhaus lesen wir die Zahl von 300.000 als die reale Größenordnung der Bombenopfer von Dresden. Der große schlesische Dichter Gerhard Hauptmann war Augenzeuge des Infernos. Er schrieb im Angesicht des Feuersturms: Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Heute versuchen bundesdeutsche Behörden und Massenmedien krampfhaft, den einstigen Mördern in London und Washington zuliebe, die Verlustzahlen so gering wie möglich erscheinen zu lassen. Und so faseln sie bekanntlich jetzt von ca. 30.000 bis 35.000 Toten. Wohl wissend, dass es sich dabei nur um etwa ein Zehntel der tatsächlichen Opfer handelt. Und wohl wissend, dass es bei dieser reduzierten Zahl lediglich um jene Menschen geht, die nach ihrem Auffinden damals einwandfrei identifiziert werden konnten. Für mich ist diese beschämende Zahlenmanipulation ein weiterer Beleg dafür, dass die Nachkriegs-Volksverhetzungspropaganda der Sieger und ihrer bundesdeutschen Helfershelfer aus einer ganz bestimmten Desinformationszentrale stammt, die von Fall zu Fall die nicht-deutschen Opfer jeweils um das Zehnfache übertreibt und die deutschen Opferzahlen auf ein Zehntel minimiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Beispiel von Dresden wird deutlich, welche Menschenfreunde damals auf der anderen Seite im Kampf gegen Deutschland standen. Und diese mustergültigen Demokraten und Moralapostel werden auch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der europäischen Katastrophe, nicht müde, ihre damaligen Menschheitsverbrechen als Heldentaten zu glorifizieren. Nun möchte ich im letzten Teil meines Vortrages auch noch einen anderen Komplex kurz beleuchten. Einen Komplex, der, wie vieles andere,
aus Rücksichtnahme auf unsere heutigen angeblichen Freunde bisher in unseren Medien kaum Beachtung fand. Eine Ausnahme bildete das Fernsehmagazin Report in einer Sendung vor mehr als 10 Jahren, als es über die Recherchen eines jungen britischen Historikers mit Namen Robert Harris berichtete. Dieser Robert Harris hatte anfangs der 80er Jahre in vormals als Top Secret, als streng geheim deklarierten britischen Archiven spektakuläres Material entdeckt, das dann nach Veröffentlichung angeblich so manchem Briten die Schamröte ins Gesicht trieb. Er fand heraus, dass schon sofort mit Beginn des Krieges, nämlich im September 1939, der damalige Premierminister Chamberlain unter strikter Geheimhaltung ein Mitglied seines Kriegskabinetts beauftragte, ein Programm für die Entwicklung biologischer und chemischer Waffen zu organisieren. Hinfort konzentrierten sich eine Gruppe von Wissenschaftlern in Großbritannien mit Nachdruck auf die Entwicklung von Milzbrandwaffen, weil man diese für besonders effektiv hielt und weil man sie relativ leicht in großer Zahl herstellen konnte. Zunächst plante man, Milzbranderreger in großen Mengen über deutschen Weiden abzuwerfen, mit tödlichem Ausgang für die Rinder und die Menschen, die infiziertes Fleisch verzehrt hätten. Milzbranderreger in Spurenform sind für Mensch und Tier über Generationen eine tödliche Gefahr, weil sie äußerst widerstandsfähig sind gegen alle Umwelteinflüsse. Die Sporen verursachen zunächst bösartige Hautgeschwüre. Es bilden sich harte, schwarze Kerne. Das Blut wird vergiftet. Der Tod tritt nach etwa 2 Wochen ein. Ab Frühjahr 1942 konstruierten britische Wissenschaftler eine Milzbrandbombe, die alleine schon durch das Einatmen der Bazillen töten konnte. Die Wissenschaftler berechneten eine Todesrate von 80% nach Einatmen der Sporen innerhalb einer Woche. In dem erwähnten Fernsehbericht kommt ein pensionierter britischer NATO-General zu Wort, der im Jahre 1942 damals als Major dem Geheimkommando angehörte, das auf einer kleinen Insel vor Schottland den Milzbrandeinsatz erprobte. Zu diesem Zweck hatte man die wenigen Einwohner der Insel evakuiert und stattdessen siedelte man totgeweihte Schafherden dort an. Nach Zündung der Bombe legte sich eine unsichtbare Wolke von Milliarden Milzbrandsporen über die Insel. Nach einer Woche war jedes Leben erloschen. Noch heute, 60 Jahre danach, ist die Insel unbewohnbar und nur mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen können die Wissenschaftler dorthin gelangen. Großbritannien gab seine Erfahrungen mit dieser schrecklichen Waffe unverzüglich an die USA weiter. Und auch dort begann daraufhin die Entwicklung und Produktion von Milzbrandbomben. 2 weiträumig abgesicherte Testgelände befanden sich in Mississippi und in Utah. Eine Fabrik in den USA stellte dann pro Monat 500.000 Milzbrandbomben her. Am 6. Juli 1944 ergeht ein Memorandum Churchills an seinen Generalstab, in dem es übersetzt wörtlich heißt: Man beachte hier die suffisante, zynisch heuchlerische Gewissenlosigkeit dieses Mannes. Dort heißt es: Sollte sich die Bombardierung Londons zu einer wirklich ernsthaften Plage auswachsen, wäre ich bereit, alles zu tun, was den Feind tödlich treffen würde. Ich sehe nicht ein, warum wir alle Nachteile dessen, der sich wie ein Gentleman benimmt, in Kauf nehmen sollten, während sie alle Vorteile des Schuftes genießen. Es werden vielleicht noch einige Wochen oder Monate vergehen, bevor ich sie bitten werde, Deutschland mit Giftgas zu überziehen. Wenn wir das tun, dann bitte 100%ig. Inzwischen möchte ich, dass die Frage von vernünftigen Leuten kaltblütig untersucht wird. Nicht von diesen psalmsingenden Miesmachern in Uniform, denen man heutzutage hier und da begegnet. Soweit Winston Churchill, der spätere Karlspreisträger von Aachen, am 6. Juli 1944. Churchills militärische Berater gaben dann aber den biologischen Waffen Vorrang vor dem Giftgaseinsatz. Sie vertraten den Standpunkt, dass gerade die biologischen Waffen besonders geeignet seien, den Ausgang des Krieges entscheidend zu beeinflussen. Winston Churchill war von solchem Fachwissen natürlich freudig begeistert, umzustimmen. Die Alliierten bezeichneten die neue Waffe mit dem Codekürzel N, wie November. Jede Bombe wog 4 Pfund. Jeweils 106 der kleinen Bomben wurden zu einer großen Bombe zusammengefasst. Ausdrücklich sollte N nicht gegen Truppen, sondern ausschließlich gegen die deutschen Städte, also gegen die Zivilbevölkerung, eingesetzt werden. Wenige hundert Meter über dem Ziel sollten sich die großen Bomben öffnen, um die kleinen Bomben über eine weite Fläche zu verteilen. 6 deutsche Städte waren zunächst als strategische Ziele vorgesehen. Das waren Aachen, Wilhelmshaven, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und die Reichshauptstadt Berlin. Diese Städte sollten alle an demselben Tage angegriffen werden. Vorgesehen waren 2700 schwere Bomber mit 40.000 großen Milzbrandbomben. 12 große Bomben bzw. 1272 kleine Bomben pro Quadratmeile. Die angloamerikanischen Wissenschaftler errechneten alleine für diesen einen Einsatz 3 Millionen deutsche Milzbrandtote. Meine sehr verehrten Damen und Herren, keinem von uns wird es schwerfallen, sich die verheerenden Folgen eines solchen Einsatzes vorzustellen. Komme nun ja nicht irgendjemand mit der Vermutung zu glauben, Winston Churchill hätte etwa im letzten Augenblick kalte Füße oder gar Gewissensbisse für den tatsächlichen Einsatz bekommen. Dafür gibt es nicht die geringsten Anzeichen. Ausschließlich die für die Alliierten so günstige militärische Lage am Ende des Jahres 1944, als nicht einmal mehr ein militärischer Laie an der Niederlage Deutschlands zweifeln konnte, bewog die angloamerikanischen Massenmordstrategen, ihre Bomberflotten auch weiterhin mit Brand-, Phosphor- und Sprengbomben statt mit Milzbrandbomben zu beladen. Man wusste ja auch nur zu genau, dass es bei einem Milzbrandbombeneinsatz nach dem Kriege auch für sie selbst, für die alliierten Besatzungstruppen, sehr gefährlich hätte werden können. Wir haben keinen Grund, der verbrecherischen alliierten Bombenkriegsführung in unserem Urteil und mit unserer Verachtung auch nur die geringsten mildernden Umstände zuzubilligen. So wollen wir auch dieses traurige Kapitel des Zweiten Weltkrieges an unsere so vielfach belogene und betrogene Jugend in einer Weise als Geschichtsbild weitergeben, wie es wirklich gewesen ist, auf das vielleicht doch noch irgendwann wenigstens die junge Generation erhobenen Hauptes den Volksvergiftern unter den Politikern, den Lehrern und den Medienmachern das Brecht-Zitat entgegenhält, das da lautet: Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.